Here this morning, and your German isn't so great yet, like my German isn't so great yet, and you want to have English translation, just put your hand up and we can give you a headset, and this message will be translated by my partner, wife of almost 30 years, Ruth. Anyone need a headset? Okay. Dann versuche ich auf Deutsch zu predigen. Habt ihr eine Bibel dabei? Wir werden die Stelle heute Morgen von Matthäus 6 miteinander lesen. Es geht um das Vaterunser. Matthäus 6, bei mir ist es auf Seite 10 in meiner Bibel. Ich lese aus der Neue Genfer Übersetzung. Und zwar Matthäus 6, 5 bis 15. Also Jesus ist mittendrin in seiner sogenannten Bergpredigt und jetzt kommt das Thema Beten. Matthäus 6, Vers 5. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, das ist Jesus, der hier lehrt, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollte nicht leere Worte aneinander reihen wie die Helden, die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, weil sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon, bevor ihr ihn darum bittet. Ihr sollt so beten, und hier kommt das Gebet, ich werde das vorlesen in dieser Übersetzung. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das ist Gottes Wort für uns heute Morgen. Das ist der Kontext von diesem Teil des Gebetes, was wir heute betrachten werden. Vater, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Der Kontext ist klar, Jesus lehrt mittendrin in einer Predigt. In Lukas Evangelium, wo das weitergegeben wird, Lukas 11, lesen wir nur Vers 1, wo es da heißt, Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Es hat Pause gemacht, er war unterwegs, kniete sich hin, saß sich hin, streckte sich aus, ich weiß nicht genau. Aber er hat gebetet. Und daraufhin, also er war an einem Ort und am Beten, und als er damit aufhörte, bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Also ich finde, das für mich hilft es mir, diesen Kontext besser zu verstehen, also zumindest wie Lukas das weitergibt. Die Jünger Jesu haben Jesus beim Beten beobachtet. Die haben gesehen, wie innig er mit seinem Vater also zu tun hatte. Er hat diese unglaubliche Beziehung zum Vater. Und aus diesem, was die gesehen haben, was die geschmeckt haben, was die so gefühlt haben, als die Jesus beobachtet haben, haben sie gesagt, Herr, lehre uns beten. Ich will beten, wie du betest. Also ich will den Rob, der heute da sitzt, nicht in Verlegenheit bringen. Aber manchmal denke ich, ich möchte beten wie Rob. Also er ist in wir sind zusammen in der gleichen englischen Hausgruppe. Und wir beten zusammen und da geht's los und manchmal ist Rob so ganz dabei Und da kommen Worte wie, come on, come on. Also so das, ich will das nicht kopieren, aber ich möchte dieses Herz seines Herzens will ich erleben. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Und wenn er selber betet, da bewegt sich was. Also der Herr hat ihm so ein Herz für den Herrn gegeben. Und vielleicht kann man sagen, ja, ich möchte das gleiche Herz haben wie Rob. Aber die Jünger damals, die haben Jesus gesehen beim Beten. Und die sagten, Herr, lehre uns beten. Ich möchte dieses von dir erlernen. 6-mal in diesem Kontext kommt das Wort Vater vor. Also an diese Stelle, was wir eben gelesen haben. Ich möchte jetzt Bausteine von diesem Teil des Gebetes, diese Bitte mit euch ein bisschen durchgehen, die einfach die Worte verstehen. Haben wir eine PowerPoint? Vater, vergib uns, wie wir vergeben, und dann kannst du die nächsten 2 Punkte, die Worte verstehen und das nächste. Also das erste Wort ist einfach vergib. Also Jesus hat gesagt, er hat gelehrt, vergib, also wie wir vergeben. Vergib uns unsere Schuld. Und das Wort vergeben kann man mit vielerlei Worte übersetzen. Fortschicken, loslassen, erlassen, wegschicken, gehen lassen, aufheben, wegnehmen, bedecken, wegwischen, aus der Mitte fortschaffen. Es ist viel in diesem Wort reingepackt. Und wir sagen einfach, ja, vergib mir bitte. Also das steckt viel drin, wenn man sagt, ich vergebe dir oder würdest du mich bitte vergeben, mir vergeben. Und Jesus will einfach sagen, Vergebung ist teuer. Also es bewirkt sehr viel. Es ist ein Loslassen. Wir waren auf einer Konferenz letzte Woche bei Neil Anderson, ich sage mehr dazu zum Schluss, und er hat dieses so dargestellt, er sagte, du hast eine Beziehung zu Gott und du hältst seine Hand mit einer Hand, aber mit der anderen Hand hältst du an irgendeiner Last fest, irgendwas, was du zwischen einer Person und dir hast. Und du gehst durch die Gegend so, und das ist eine Lähmung in Bezug auf Anbetung. Du kannst nicht mit vollem Herzen anbeten, weil du irgendwas rumschleppst mit dir. Und er sagte, vergeben ist loslassen. Was du hier hältst, was dich runterhältst, das ist ein Loslassen, damit du mit beiden Händen den Herrn dienen kannst und ihn loben kannst. Fand ich ein tolles Bild. Weil da steckt dieses Loslassen in diesem Wort vergeben drin. Oder der nächste Begriff, unsere Schuld. Das heißt hier nicht, obwohl es nicht falsch ist, vergib uns unsere Sünden. Das kommt in anderen Stellen, aber Schuld ist wie Sünden. Aber vergib uns unsere Schuld. Ich habe irgendwas ist zwischen mir und Gott. Wir nennen das Sünde. Aber ich kann es nicht bezahlen. Ich habe nicht die Ressourcen, das in Ordnung zu bringen. Ansonsten würden wir, was Jesus am Kreuz getan hat, also durch den Dreck ziehen und ja, das war eigentlich nichts oder das war nur für ihn oder irgendwas. Aber vergeben von Schuld ist etwas, was zwischen mir und Gott steht oder was zwischen mir und einer anderen Person steht. Wir nennen das auch Sünde. Es ist irgendwas, was nicht in Ordnung ist. Es ist gegen das Gesetz. Es ist gegen das, was Gott für uns haben will. Wir bitten den Herrn, uns das zu erlassen, uns das wegzuschicken, weil wir das nicht loswerden können aus unserer eigenen Kraft. Und ich denke, es ist ganz klar, Jesus will uns sagen, ich habe es schon bezahlt, deine Sünde. Aber du musst es mir sagen. Also du bekommst einen Scheck in die Hand, unterschrieben, aber wenn du das nicht zur Bank nimmst, dann hat das Scheck keinen Wert, bis du das da reinreichst. Und das ist diese Perspektive. Ich werde es selber nicht bezahlen können. Und deswegen komme ich zu dir her. Und das ist, was wir gute Botschaft nennen. Das ist das Evangelium. That's the Gospel. Das ist diese gute Nachricht, die wir haben. Menschen schleppen so viel mit sich rum und die wissen nicht, wie sie das bewältigen können. Und wir haben diese unglaubliche Möglichkeit, Schuld loszuwerden. Wir können es selber nicht bezahlen. Es ist nicht Jesus plus meine Punkte. Also ich versuche, das irgendwie zu verbessern oder wieder gut zu machen oder abzubezahlen durch Schlagerei oder ich sage blöde Sachen über mich selber, irgendwie das wieder gut zu machen. Es ist nicht Jesus plus meine Punkte, es ist Jesus. Punkt. Jesus hat's getan. Und diese Schuld kann man bei ihm bezahlt bekommen. Also er hat's am Kreuz bezahlt. Es war seine Erlösung. Sein Blut hat uns das bezahlt. Er hat die Strafe aus sich genommen. Er hat bezahlt, was wir nicht zahlen konnten zwischen mir und Gott. Ich muss das bei ihm ablegen. Und dann das kleine, aber wichtige Wort, wie. Vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigen vergeben. Es ist keine Konditionswort oder in dem Sinne das musst du machen, in dem Sinne, ich werde dir nicht vergeben, wenn du nicht vergibst. Aber in diesem Kontext ist es wie, auf derselben Art und Weise. Also es heißt da, also ist es ein So-Wort. Also vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben, auf derselben Art und Weise, wie wir anderen vergeben. Es ist schon ein Hammer-Wort, aber das werden wir noch sehen, wie wichtig das ist. Und dann das Letzte in diesem Teil des Gebetes, unseren Schuldigen. Menschen, die uns gegenüber schuldig waren, merkt ganz deutlich hier, heißt es, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir, in meiner Übersetzung heißt es, wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Vergangenheit. Und so kommen wir zum Herrn und bitten ihn, dass er uns vergibt, nicht weil, aber wie wir auch anderen vergeben haben. Wir leben in diesem selben Prozess von Vergeben immer wieder. Jesus nimmt an, wenn ihr uns beibringt, wie wir zu beten haben, dass wir Menschen vergeben haben, die uns verletzt haben. Wir leben in einer Bereitschaft, immer wieder Menschen zu vergeben. Es wird zu einem Lebensstil bei uns. Und ich denke, was mich wirklich beschäftigt an dieser Stelle ist, sind die Verse, die nach dem Gebet kommen. Also Jesus hat dieses so Mustergebet vorgebetet, vorgesagt. Und dann kommen diese zwei Hammerversen. Ich muss ehrlich sagen, ich kapiere nicht alle Perspektiven hier, aber da heißt es, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, er geht auf das Thema Vergebung wieder zum Schluss von dem Gebet, nicht das Reich oder das tägliche Brot oder Verführungen und solche Sachen. Er geht auf das Thema Vergebung wieder. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Hier ist es mehr als ein Wie. Hier ist es mehr ein Kondition. Also, wenn du das nicht machst, dann vergib dir auch nicht. Aber ich dachte, Jesus, du bist für mich am Kreuz gestorben, damit ich meine Sünden vergeben, also bekommen kann. Ja, richtig. Aber willst du mir nicht ähnlich werden? Also, du stehst da und wirst Vergebung haben, aber du bist nicht bereit, jemand anders zu vergeben. Wenn du eine oder zwei Seiten in deine Bibel zurückblätterst, in deine Bibel steht es in Matthäus 5, auch in der Bergpredigt, Vers 23, wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Danach komm und bring Gott deine Gabe dar. Also bildhaftlich gesehen, die Leute damals, die haben so vielleicht irgendein Vogel oder ein Lamm mitgebracht zum Tempel. Die standen Schlange, die standen eigentlich an einem so ein Reling, so ein Gitter, wo die abgewartet haben, bis die dran waren. Und dann haben sie dem Priester, die dürften selber nicht das Tier schlachten, sie haben das Opfer dem Priester gegeben. Und dann haben sie beobachtet, wie er so davor ging zum Altar, geschlachtet, Blut ausgegossen und Rauch und so weiter. Und es war ein heiliger Moment. Und die merkten, da ist Gnade, da ist Vergebung. Dieses unschuldige Opfer habe ich abgegeben, stellvertretend für mich. Aber Jesus deutet auf das Opferlamm, was er sein wird, und sagt, also wie kann es sein, du wirst das teure Blut, was ich abgeopfert habe, also in Anspruch nehmen und du bist nicht bereit, jemand anders zu vergeben. Und ich habe das so bildhaftlich vorgestellt. Du stehst da und du hast das kleine Lamm oder diesen kleinen Vogel in der Hand, was du abopfern willst, so wegen deiner Sünde. Und da siehst du jemanden in der Schlange, die ein bisschen wegdrehen und wie kann ich das machen? Jesus jetzt, also in diesem Sinne von Jesus, du bist für mich gestorben, auch für den, und du wirst den vergeben und mir vergeben, aber zwischen uns ist was. Jesus lehrte, setz das hin oder gibt es jemanden, der neben dir in der Schlange steht, geh zuerst das in Ordnung bringen und dann darfst du das weitermachen. So kann man es auch in diesem Kontext das verstehen. Es ist eine Warnung gegen Unversöhnlichkeit. Es ist eine Warnung, dass du nicht das Blut Jesu also irgendwie für nicht so wichtig in Anspruch nimmst. Unversöhnung ist auch Sünde. Und Jesus will uns ganz deutlich machen, bring das in Ordnung. Ich werde dir helfen. Ich werde dir die Gnade geben, wie ich dir die Gnade gebe. Also, dass du das machen kannst. Lebe ein Lebensstil der Vergebung. Das sollte unser Leben prägen, sollte unser Leben charakterisieren. Wir sind halt seine Kinder. Wir gehören ihm. Es ist schwierig vorzustellen, Gott, vergib mir meine Bitterkeit gegen so und so. Du weißt, wie diese Person mich verletzt hat. Vergib mir meine Bitterkeit, meinen Hass. Also du weißt, wie das so geschmerzt hat. Und übrigens, ich bin nicht bereit, diese Person selber zu vergeben. Also im gleichen Satz, das ist schwierig. Also, aber Jesus will, dass wir lernen, also was er rausgießt, was wir heute gesungen haben von seiner Gnade, von seiner Barmherzigkeit, er gießt es aus auf uns, vergibt uns. Aber das können wir nicht so vernachlässigen in dem Sinne, dass wir nichts damit machen. Wir müssen eigentlich anderen auch vergeben. So, das sind die Worte, die wir verstehen sollten, müssen, wenn wir diesen Teil des Gebetes anschauen. Und als nächstes möchte ich mit euch die Struktur des Gebets anschauen. Kannst du weiterklicken? Ich verstehe dieses Gebet, da sind 9 Teile. Und zwar, die ersten 3 haben wir da, Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name und dein Reich komme, dein Wille geschehe, sehe ich als so ein kleines Paket, die gehören zusammen. Aber wenn du diese 3 Teile nimmst, dann kommen die 3 Bitten, also unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und dann führe uns nicht in Versuchung. Jeweils in diesen 3 Bitten kommt das Wort uns vor. Also es ist wie das Lied von Söhne Mannheims, uns. Und, nein, es ist und, glaube ich, ja. Aber es ist uns. Und da sind diese 3 Teile mittendrin. Und dann zum Schluss die 3 Teile, die so als Abschied sind von dem Gebet, aber fast eine Wiederholung von den ersten 3, wie hier. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. So, ich sehe das fast wie ein Sandwich. Mittendrin die 3 Uns-Teile und vorne und hinten die anderen 3 Teile, also Gottes Name, also er ist unser Vater, sein Name sollte geheiligt werden, sein Reich, also König, sein Wille geschehe, ich gehorche ihm. Und dann die drei Bitten, uns, und dann die nächsten drei Worte, also sein Reich, seine Herrlichkeit und seine Kraft. Und das Interessante ist, diese Bitte, was wir heute betrachten, Vater, vergib uns, ist mitten drin in dem Ganzen, so wie ich das aufteile. Also von den drei Uns-Sachen ist das in der Mitte. Und ich möchte mit euch heute Morgen dieses eine Uns, also vergib uns unsere Schuld, auf diesen ersten drei irgendwie Bezug nehmen. Also da ist eine Reihenfolge, da ist ein Fluss, was wir da sehen. Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, unser tägliches Brot gib uns heute. Und dann kommt diese Bitte, vergib uns. Man soll nicht vergessen, was man eben gebetet hat. Also Vater. Ganzer Kontext, sechsmal Vater. Also sehr stark auf den Vater gerichtet. Und so möchte ich mit euch heute Morgen diese ersten drei Teile des Gebetes in Bezug auf diese Bitte, vergib uns, betrachten. Also das erste, denn ist das Wort, ich habe drei B-Worte genommen, einfach als kleine Hilfe zu erinnern. Und kannst du weiterklicken, das Wort Beziehung. Also ich bete um Vergebung, weil ich eine Beziehung zum Vater habe. Ich komme nicht und sage irgendwie Unbekannte, der da im Himmel steht. Ich denke, du bist da. Ich kenne dich nicht. Nein, Vater im Himmel. Also ein großer Beweggrund für diese Bitte, vergib mir, ist, weil ich eine Beziehung zu ihm habe. Ich möchte diese Beziehung pflegen. Ich möchte diesen Vater besser kennenlernen. Und wenn man Lukas 11,1 nimmt wieder, die Jünger haben beobachtet, wie Jesus so diese innige Beziehung zum Vater hatte. Die haben dieses herzvolle Beziehung gesehen und sagten, das wollen wir auch. Lehre uns beten. Lehre uns, wie wir in diese Beziehung hineinkommen. Und so mitten in diesem Gebet, dieser fünfte Teil sozusagen, ist, vergib uns unsere Schuld. Und Jesus hat dieses Verhältnis zum Vater. Und die haben das gesehen, gehört. Und Jesus will, dass unsere Beziehung zum Vater in Ordnung ist. Dass nichts zwischen uns und ihm steht. Vater, vergib mir. Ich will alles in Ordnung bringen. Ich will, dass der Vater mir im Gebet begegnet. Ich will das nicht nur als irgendwie ein Ritual. Ja, ich habe abgehakt, ich habe gebetet heute, irgendwie die Schuldgefühle irgendwie weggetan. Er will, haben wir auch im Kontext gelesen, nicht, dass es nur Worte bleibt. Er will, dass wir diese Beziehung pflegen, dass wir eine Kommunikation mit ihm erleben, dass wir die Gemeinschaft erleben, dass wir wissen, er hört mich und ich höre auf ihn. Vater, vergib mir. Ich will dich besser kennenlernen. Ich will nichts zwischen mir und dir haben. Vater, vergib mir. Also Paulus hat das zum Ausdruck gebracht in Römer 8, Vers 14, wo er da sagt, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn, durch den Heiligen Geist, rufen wir, aber Vater. Das ist, was der Heilige Geist in uns bewirkt. Aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Kinder Gottes sind. Also das ist so eine Ermutigung, dass wir Vergebung brauchen, dass wir, ja, wir sind, er ist unser Vater und ich will nichts zwischen mir und meinem Vater haben. Also ich will das in Ordnung haben und ich möchte Dinge schnellstens in Ordnung bringen. Und das Tolle dabei ist, wenn wir sündigen, Wenn doch irgendwas zwischen mir und Gott steht, wo ich weiß, das war blöd, was ich gedacht habe, was ich getan habe, wie ich mich so verhalten habe, das muss ich in Ordnung bringen, das will ich in Ordnung bringen. Es ist nicht, dass wir das als allererste in unserem Gebet sprechen mussten. Habt ihr die Reihenfolge noch da im Kopf? Es heißt nicht, vergib uns unsere Schuld und darf ich jetzt reinkommen in deine Gegenwart? Habe ich genug Vergebung gebeten? Es ist Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und diese gleichen Vater, oh Vater, wir brauchen täglich das Brot. Und wir sind so abhängig von dir. Und vergib mir meine Schuld. Erst später kommt dieses Vergeben. Es ist nicht ein Hineinbetteln, darf ich kurz rein? Was hat Jesus getan? Er hat den Veil, dieses Vorhang zersplittert und das war weg. Und jetzt dürfen wir mit aller Confidence, mit aller Zuversicht in seine Gegenwart kommen. Nicht aufgrund von uns, auf unsere Gerechtigkeit. Da hatten wir keine Chance. Auch wenn wir gesündigt haben, wir dürfen reinkommen. Da ist die Reinigung. Da ist die Vergebung. Vielleicht glaubt ihr mir nicht, aber ich habe eines Tages in Kanada habe ich Hockey gespielt, Eishockey. Also ich bin nicht so groß, nicht so mächtig, nicht so stark. Aber ich habe, als ich auf der Bibelschule war und auch im Seminar in Vancouver, habe ich Hockey gespielt. Und die anderen Spieler waren alle viel größer, stärker, besser. Und ich habe viel Zeit nicht auf der Eisfläche verbracht bei den Spielen, sondern auf der Bank, also mit den anderen, die klein waren, so, dürfen wir auch mal aufs Eis gehen? Und meine Beine, ich weiß immer noch heute, wo ich kommt mir nur so in den Sinn, die erste Chance, wie ich hatte, so, der Coach sagte, der Trainer sagte, okay Ralph, du gehst jetzt raus. Habe ich den Puck bekommen und was mache ich mit dem? Was? Und ich fühlte, meine Beine waren so schwach und ich war so nervös und das war, ich habe vielleicht eine Minute auf der Eis verbracht und dann war ich wieder auf der Bank da. Und deswegen habe ich nie eine Strafe bekommen. Also vom, also 2 Minuten hooking oder tripping or kicking or something, geh du auf die Strafe, also 2 Minuten, also Strafe musst du raussitzen. Ich habe nie sowas bekommen, weil ich nie die Chance hatte, jemandem weh zu tun oder ich habe so viel Zeit auf der Mannschaftsbank verbracht. Aber manchmal denke ich, wenn wir sündigen, wir meinen, wir müssen ein paar Minuten, ein paar Tage, ein paar Stunden auf der Strafbank verbringen. Und dann beleidigen wir Jesus. Er war auf der Strafbank. Er hing da am Kreuz für uns. Das hat er alles auf sich genommen. Und wir meinen, wir müssen uns peinigen und irgendwie totschlagen mit Schuldgefühlen und so weiter. Römer 8,1. In Jesus, für die in Jesus Christus sind, da ist keine Verdammnis. Punkt. Thank you, sister, wife. Versteht ihr, was ich meine? David und Silva und Ruth und ich, wir waren die letzten 3 Tage in Stuttgart auf einer Konferenz zusammen. Und wir saßen, ich glaube, es war am Freitag, haben wir so eine Mittagspause mit einigen gegessen und kam kurz ins Gespräch, ich weiß nicht, wie wir auf das Thema kamen, aber der eine Mann, wir haben von Kindererziehung was gesagt und ich habe mich gedemütigt und habe eine Geschichte erzählt, wo ich Probleme hatte mit der Sauberkeit oder Nicht-Sauberkeit von den Kinderzimmern bei uns, als die Kinder kleiner waren. Uli kann jetzt erzählen, wie das jetzt aussieht bei denen zu Hause. Auf jeden Fall, ich habe eine Geschichte erzählt, wie Gott mir geholfen hat, so mit meiner Ungeduld und wo ich manchmal so ausgeflippt habe, so Kinder, so der Boden ist für Stühle und das Bett, aber nicht für die Kleidung und so weiter. Und habe ich ausgeflippt, muss ich ein paar Mal mich um so Vergebung bitten und so weiter bei den Kindern. Und dann, als ich das erzählte und wie Gott einen Vers aus den Sprüchen gebraucht hat, dann hat dieser andere, ich könnte sein, dass er ein Pastor ist, weiß ich nicht, hat er erzählt, ja, eines Tages hat es geklingelt an der Tür und ich schaute raus und da stand der Junge, also ich weiß nicht, wie alt er war, aber war in der Schule und ich dachte, der hat einen Schlüssel, wieso kommt er nicht rein? Er ging zur Tür, hat ihn reingelassen und hat so geschämt, kam er rein und der Vater sagte, was ist jetzt los? Hast du deinen Schlüssel vergessen oder warum kommst du nicht einfach rein? Ich hatte Angst. Was? Ich habe eine 4 bekommen. Mathe, ich weiß nicht was, worin. Und ich dachte, du wärst böse auf mich oder mich nicht lieben oder in diesem Sinne von, ich hatte Angst, in deine Gegenwart zu kommen. Und ich fand das so unglaublich, was der Pastor, der Vater sagte. Er sagte zu uns, in diesem Moment merkte ich, was für ein Bild vom Vater hat meinen Sohn bekommen, dass er so viel Angst hatte, wenn er es vermasselt hat, nach Hause zu kommen, dass er Angst hatte, in meine Gegenwart zu kommen. Und er hat ihn umarmt und sagte, es tut mir leid, und dass du ein 4 bekommen hast, das ist nicht so schlimm, und nicht, dass Sünde nicht schlimm ist. Aber er hat ihn umarmt und geliebt und getröstet, und da werden wir das besser machen. Da kommen wir durch. Vater, vergib mir. Also er nimmt uns, wie wir sind. Das kommt später im Gebet. Nicht als erstes reinbetteln. Ich habe den Schlüssel eigentlich, aber lieber klingeln, vielleicht ist niemand zu Hause. Und versteht ihr? Wir haben einen allmächtigen Gott, aber der liebt uns, der hat seinen Sohn für uns gegeben. Der hat den Preis schon bezahlt. Und wir dürfen rein, nicht, es ist mir egal oder ihm egal, was ich gemacht habe. Aber wir haben dieses Vorrecht, weil Jesus den Weg schon bezahlt hat, durch sein Blut. Wir dürfen rein in seine Gegenwart. Wir waren auf dieser Konferenz und der Prediger hat immer gesagt, ist da ein Amen? Okay, one. Das reicht. Jesus machte den Weg frei in die Gegenwart Gottes. Wir müssen den Weg nicht frei machen. Vater, vergib uns. Vater im Himmel. Der zweite Teil, geheiligt werde dein Name. Bestimmung. Also Vater, Beziehung in Ordnung bringen. Also es heißt nicht mehr ist Vater, Vater, wenn ich gesündigt habe, sondern wir dämpfen den Heiligen Geist, laut 1. Thessalonicher 5. Also wir vergessen, wer er ist, oder wir beleidigen ihn in dem Sinne mit unseren Sünden. Aber es ist nicht, dass er nicht mehr Vater ist für uns. Aber er will, dass wir Dinge erkennen in unserem Leben. Will uns umarmen, will uns reinigen, will uns vergeben, will uns dass die Sachen, er will uns sagen, die sind fort. Die sind fortgeschaffen aus meiner Mitte. Ich werde das nicht wieder gegen dich verwenden. Und dann kommt dieses, geheiligt werde dein Name in Bezug auf Vergebung. Also wisst ihr, meine Freunde, und wenn ihr ein Nachfolger von Jesus seid, unsere Bestimmung ist Heiligkeit. Unsere Bestimmung ist Herrlichkeit. Wir sind nicht geschaffen für die Dunkelheit. Wir sind nicht geschaffen für Schatten. Wir sind nicht geschaffen für Grau. Wir sind nicht geschaffen für Schwarz. Wir sind geschaffen für Herrlichkeit. Jesus sagte früher in der Predigt, glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Also wir müssen uns nicht heiligen, um in seine Gegenwart zu kommen. Wir kommen in seine Gegenwart, um geheiligt zu werden. Vater im Himmel, vergib mir meine Sünden. Geheiligt ist dein Name, wird dein Name. Du bist heilig, Gott. Haben wir heute Morgen gesungen. Heilig, heilig, heilig. Das heißt nicht, wir dürfen nicht in seine Gegenwart, weil er so heilig ist und wir nicht heilig sind. Wir kommen in seine Gegenwart. Er lädt uns ein, damit wir geheiligt werden. Er heiligt uns und wir werden geheiligt. Wir haben seine Gerechtigkeit und wir leben, wir lernen, seine Gerechtigkeit auszuleben. Ich habe gepflegt zu sagen in den Jahren, eins meiner Ziele ist, die Zeit zwischen dem ich sündige und Dinge vermassel und nicht gut mache, die Zeit zwischen dem Tat und um Vergebung bitten, möchte ich immer verkürzen. Schnell Dinge in Ordnung bringen. Und das zweite Ziel ist die Zeit zwischen dem, wenn ich sündige und das Gleiche wiederhole, länger sein. Nicht morgen wieder, nächsten Tag wieder, vielleicht übermorgen oder vielleicht in einer Woche, vielleicht nächstes Jahr. Oh Mann, Herr, hilf mir. Das ist, was Heiligung bedeutet. Jesus ähnlicher werden. Schnell Dinge in Ordnung bringen, aber nicht wieder schnell das Gleiche wiederholen. Und das steckt hier in diesem Gebet. Vater im Himmel, oh, ich will meine Beziehung zu dir pflegen. Ich komme in deine Gegenwart und du heiligst mich. Ich will deine herrliche Umgebung erfassen und ich will geheiligt werden in deiner heiligen Gegenwart. Danke, dass du heilig bist. Danke, dass du heilig regierst über mein Leben und ich bin geschaffen für Heiligkeit. Das ist meine Bestimmung. Und in einer Stelle von Johannes, Römerbrief, hat Paulus gesagt, Römer 3, 23, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Finde ich eine tolle Übersetzung. Alle haben gesündigt, aber in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Wir sind geschaffen für Herrlichkeit. Wir sind geschaffen für Gottes Gegenwart. Das ist, wie wir gebaut werden. Also wir sind geschaffen, in Heiligkeit zu leben, in Herrlichkeit zu leben. Paulus sagte auch in 2. Korintherbrief, denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel, in dem wir das Ebenbild des Herrn anschauen. Wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, da wird es umgestaltet, nicht draußen vor der Tür, darf ich rein, ich weiß nicht genau. Nein, wir kommen rein in seine Herrlichkeit, damit wir umgestaltet werden, unser Wesen umgestaltet wird, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und dann kommt dieser Teil so stark und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Woo! Die Stelle? 2. Korinther 3, Vers 18. Also wir sind geschaffen für seine Herrlichkeit. Meine Frau hat mir neulich, mir zuliebe, irgendeine Creme gekauft und sie hat gemerkt, wie ich gemerkt habe, dass meine Haut besonders auf dem Gesicht ein bisschen vertrocknet war. Vielleicht kam das durch die Chemo, ich weiß nicht, oder ein bisschen älter werden, das kann auch da sein. So. Und ich merke, oh, das tut so gut und jetzt habe ich so eine Babyhaut bekommen. Konnte anschließend so das anfühlen, das ist so schön. Und ich sagte, oh, ich könnte das hier auf meinen Arm machen, das ist ein bisschen vertrocknet. Nein, das Zeug ist zu teuer, es ist nur für das Gesicht. Okay, keine Ahnung, ich gehorche dir. Wisst ihr, als Jesus diese Verherrlichung erlebte auf diesem einen Berg, also Petrus, Johannes und Jakobus waren dabei, und die haben seine Herrlichkeit gesehen. Und die waren, also Petrus besonders war überwältigt von diesem Moment. Und dann ging diese Herrlichkeit wieder so weg in dem Sinne. Also die haben die der Vorhang war kurz auf und dann ging es wieder zu und die haben gemerkt, oh Jesus, das ist unglaublich. Es heißt in Markus 9, er kam wieder vom Berg runter und da war eine Diskussion. Die anderen Jünger haben eine große Diskussion gehabt, die konnten jemanden nicht heilen. Und es heißt in Markus 9, als die Leute ihn kommen gesehen haben, die waren alle aufgeregt. Und einige Kommentare sagen, die haben noch ein bisschen von dieser Herrlichkeit auf seinem Gesicht gesehen. Wie Mose damals vom Berg runterkam und die haben die Herrlichkeit, die noch auf seinem Gesicht war. Also ich habe ein bisschen bessere Haut bekommen. Ben und Kirsti waren in Neuseeland und haben viel Sonne bekommen. Wir haben die bestaunend angeschaut. Oh, ihr wart in der Sonne von Neuseeland. Sehr schön. Also das merkt man bei dem Gesicht. Also ich hoffe, Menschen merken, da ist was anderes bei mir, weil ich in Gottes Herrlichkeit, in seine Gegenwart war. Und da ist Vergebung total notwendig. Heiligkeit. Ich bin gestimmt oder bestimmt für Heiligkeit, für Herrlichkeit. Und Jesus will das in uns bewirken. Der dritte Teil und das dritte Wort gefällt mir nicht so. Es ist vielleicht ein altes Wort, Beflügelung. Das war das beste Wort, was mir eingefallen ist. Jesus will, dass wir in Vergebung leben, dass wir Dinge in Ordnung bringen, damit wir in seinem Reich beflügelt sind. Dass wir nicht rumgehen und irgendwas mitschleppen und eine Last tragen und nur eine Hand in der Luft haben und Jesus, er will, dass wir total befreit werden, dass wir beflügelt werden. Wir sind bestimmt, also Adler zu sein und nicht Hühner. Das heißt nicht, vergiss es. Aber Jesus lehrt, dass diese Vergebung so wichtig ist, weil er will, dass wir in einer Autorität aufstehen. Nicht mit gesenktem Kopf, sondern, und nicht aus Stolz, sondern aus einer Freiheit, die nur er schenken kann, wenn wir in Vergebung leben, wenn wir die Dinge so losbekommen, die uns gelähmt haben, dass wir vorwärts kommen, dass wir mit seinem Geist immer neu erfüllt werden und nicht den Geist dämpfen. Er will, dass er freigesetzt wird, der Heilige Geist in uns. Er will, dass wir so einen Unterschied in dieser Welt machen, dass wir in seinem Reich dienen, dass wir seinen Willen erkennen, dass wir seinen Willen tun. Also das englische Wort Warrior, also dass wir Kämpfer sind, dass wir in einer Autorität wandeln, weil wir wissen, wir sind nicht perfekt, aber wir sind immer bereit, Dinge in Ordnung zu bringen und wir sind immer bereit, Dinge zu reinigen und vor dem Herrn zu stehen mit Zuversicht, weil wir wissen, Vater, du liebst mich und ich habe es nicht gut getan, aber ich gebe das dir hin und danke, dass du, Jesus, für meine Sünden gestorben bist und man kann sofort diese Reinigung erleben. Also, da ist vielleicht noch eine Stelle, 2. Korinther 5, wo Paulus sagte, wir sind Botschafter der Versöhnung. Also Jesus hat diese Versöhnung für uns teuer erkauft und jetzt sind wir Botschafter an seiner Stelle. Botschafter der Versöhnung. Und wie kann es sein, wir sind Botschafter der Versöhnung, wenn wir nicht in Versöhnung mit anderen leben? Das ist unsere Message, aber wir leben das nicht aus. Und so will Jesus uns befreien von aller Schuld, von aller Unversöhntheit. Und ich habe es gehört von jemandem, der ein bisschen mehr weiß als ich oder viel mehr. Er sagte, Unversöhnung ist das größte Problem im Leib Christi. Also Unversöhnung ist ein großes Problem. Und Jesus lehrte seine Jünger, bitte den Vater um Vergebung, wie ihr anderen vergibt. Also wir sollten immer bereit sein, wenn der Herr so uns ein bisschen so antappt und sagt, du bist da in der Anbetung und du siehst jemand anderen in der Anbetung, die eigentlich du nicht aushalten kannst und die dich verletzt hat und du hast es nicht in Ordnung gebracht. Bring das in Ordnung. Bring das in Ordnung. Das stärkt deine Beziehung, das pflegt deine Beziehung zum Vater. Das ist ein Teil deiner Bestimmung, in Heiligkeit zu leben. Und das beflügelt dich im Reich Gottes. Ein Lebensstil der Versöhnung. Wir sind Botschafter der Versöhnung. Wir sind jetzt, ich sehe hier, 47 Minuten weitergekommen. Ich habe noch eine Geschichte. Habt ihr Zeit? Okay. Und wenn es euch zu lang ist, dann vergib mir. Praktiziere das. Also vor einiger Zeit und ein paar Leute habe ich diese Geschichte schon erzählt. War ich auf einer Konferenz in Zürich, das ist schon ein paar Jahre her, und der Leiter dieser Gemeinde, der heißt Werner Kniesel. Und es ging um Hausgruppen, Zellgruppen, das war eine Riesenkonferenz, es waren 1000 Leute von überall in Europa dabei. Und aus irgendwelchen Gründen landete ich und mein Kollege Murray, der mit mir war, wir landeten in der ersten Reihe. Also ganz vorne, 1000 Leute, wir waren in der ersten Reihe. Es war ganz cool, sehr praktisch, man bekommt viel mehr mit, wenige Ablehnungen oder Ablenkungen und so weiter. Und der Werner Kniesel hat sich vorgestellt, also seinen Werdegang kurz, und er hat nebenbei erwähnt, dass er viele Jahre in Kanada verbracht hat. Oh, cool, ich bin auch Kanadier und das ist toll, und vielleicht werde ich ihn kurz ansprechen in einer Pause, wo er gewohnt hat und bla bla bla. Und so kam die Pause, und wenn man eine Konferenz hat mit 1000 Leuten, hat man schon einige so Verantwortlichkeiten, und habe ich gedacht, ich sage kurz Hallo, und ja, hallo, ich bin der Ralf und ich bin auch Kanadier. Und er hat gesagt, oh ja, schön, und ging einfach weg. Ich war so verletzt, beleidigt durch dieses, er war zu beschäftigt für mich, ein Mitbürger, und es war vielleicht eine Anmaßung von mir zu meinen, er hat Zeit für mich oder so, aber vielleicht hat er, ich weiß nicht, was passiert ist, aber es hat mich einfach verletzt. Pause war rum, ich saß da, ich werde nichts mehr von dieser Konferenz bekommen, vielleicht Murray, der mit mir ist, der Herr segne dich, aber ich nicht. Vergiss es. So ein Typ leitet eine Konferenz, ich weiß nicht, wie der das macht. Also ich habe ihn total abgeschrieben. Vergiss es. Und so ging der Rest der Konferenz einfach durch. Ich habe ihn nur ein bisschen ausgehalten, und dem Herr sei Dank waren andere Sprecher da. Und die waren gut, aber der Werner Kniesel, vergiss es. Wir sind nach Hause gefahren, und ich dachte, ja, da waren ein paar gute Sachen von den anderen, aber von Werner Kniesel nicht so. Und dann kam die nächste Prospekt in der Post, also für die nächste Konferenz. Werner Kniesel, einfach weg, vergiss es, ich gehe nicht wieder dahin, also das hat keinen Sinn. Und konnte die Geschichte aushalten, oder länger erzählen. Auf jeden Fall, vielleicht ein Jahr später waren Erhard und ich und die Miriam Weaver, die jetzt in Halle ist, die wir unterstützen. Und nach einer Person waren wir in Amsterdam auf einer Konferenz. Und wir hatten eine super Zeit. Das war nicht so groß, vielleicht 200 Leute. Und wir saßen ziemlich so auf der gleichen Stelle, damit wir uns finden konnten in Pausen oder beim nächsten Mal. Und da war ein Gast, der Hauptgastredner kam aus den Staaten, Larry Stockstill, riesen so Gemeinde von Hausgruppen und so weiter, und das hat uns sehr ermutigt. Und ich habe eines Tages gemerkt, ganz vorne in der ersten Reihe, da war ein Glatzkopf, so Mann, also ein Mann, der vorne saß, und ich merkte, als er einmal aufstand, Werner Kniesel. Werner Kniesel ist hier. Ich hoffe, Herr, dass du ihm begegnest und Dinge so sagen kannst, weil er kann das gut gebrauchen, Hoffentlich hat er nichts zu sagen hier, und am nächsten Tag war er einer der Gastredner. Ich sagte, oh nein, ich habe hin und her geschaut und habe es ausgehalten, und dann hat er nur diesen einen kleinen Teil gehabt. Und dann kam der Larry Stockstill dran bei der nächsten Session. Und normalerweise waren die auf der Bühne, der hat das Mikro in der Hand genommen, kam runter auf diese Ebene und stand da und sagte, ich wollte predigen, aber der Herr hat mir gesagt, ich sollte was in Ordnung bringen mit euch. Ich habe sehr mit Stolz gekämpft in diesen Tagen. Ich habe mich aus der Retter aus den Staaten so mir vorgestellt, und ihr armen Europäer, also wir sind hier, euch zu retten, zu helfen mit dem Besten, was wir anzubieten haben. Und ich merkte, da habe ich Stolz in meinem Herzen. Es tut mir sehr leid, bitte vergib mir. Ich konnte nicht predigen, ohne das in Ordnung gebracht zu haben. Fand ich super. Und dann sagt er, und um das zu verdeutlichen, möchte ich euch bitten, also da waren viele aus England und dann die restlichen aus dem Kontinent, so Europa. Also würdet ihr mir den Gefallen tun, damit ich das wirklich zeigen kann, meine Reue, meine Demut, dass ich zwei Personen bitte, also eine für England und eine Person von dem Festland, also dass die nach vorne kommen. Ich möchte, und dieser Mann Larry Stockstill kommt aus Louisiana, ich möchte euch die Schuhe putzen. Als Zeichen meiner Demut, und weil er Probleme mit Stolz hatte. Und so standen zwei Männer auf, die kamen nach vorne, und da hat er das Mikro hingelegt, hat sein Taschentuch aus der Tasche geholt und kniete sich hin vor diesen zwei Männern und begann, die Schuhe zu putzen. Man hörte sein Weinen. Oh Gott, vergib mir. Männer, vergib mir. Hat geputzt, stand wieder auf, und das war ein heiliger Moment, sage euch. Und die Männer haben sich hingesetzt. Dann ging er immer noch nicht auf die Bühne, und dann sagte er, ich glaube, da sind ein paar Leute hier in diesem Raum, wo zwischen dir und jemand anders in dem Raum etwas ist, und du solltest das in Ordnung bringen. Ich sagte, oh nein. Wie kann Gott das gewusst, wie kann er das gewusst haben? Das ist nur ein Zufall. Und dann kam ein Teil von dem Lobpreisband nach vorne, haben ein bisschen so Musik gemacht. Und dann sagte er, ich möchte eine Gelegenheit geben, dass ihr euch gegenseitig die Schuhe putzt. Wo du merkst, dass jemand, dem du vergeben solltest, geh und bitte diese Person, ihr die Schuhe zu putzen. Oder wenn niemand da ist, mit dem du Probleme hast, aber zumindest, das wäre eine gute Übung, einfach dich zu demütigen vor jemand anders. Geh bitte und mach das. Ich stand da und ich dachte, oh nein, das wird eine lange Konferenz werden. Und kurz danach kam eine Frau, ich glaube, sie war aus Indien, ich weiß nicht mehr, sie hat eine Sari an, und sie kam, und kleine Frau, und hat mich gebeten, ob ich sie mir die Schuhe putzen konnte. Ich sage, okay. Sie wollte nur diese Übung machen. Und sie hat hingekniet und hat meine Schuhe geputzt, stand wieder auf und drehte sich um, und ich merkte dann, sie hat keine Schuhe an, und ich wollte ihr das anbieten, so mich zu revanchieren, so war ein blöder Gedanke, aber sie ging dann weg, und ich stand da und ich schaute nach vorne, und da war der Kopf von Werner Kniesel. Oh nein, oh Herr, also ich mache einen Deal mit dir, Vater. Er hat keine Ahnung, dass das vor 2 Jahren mich so verletzt hat, dass ich so ein Problem mit ihm habe. Also, Vater, vergib mir. Endlich, nach 2 Jahren, blöd. Vater, vergib mir. Und wenn du willst, dass ich ihm die Schuhe putze, ich bin bereit, das zu tun. Und er sagte, musst du nicht die Schuhe putzen. Gehe und umarme ihn. Aber der hat mir so deutlich gesagt, und ich wollte meine Beziehung zum Vater pflegen. Ich wollte in seine Herrlichkeit, in seine herrliche Gegend stehen können. Ich wollte in eine Autorität wandeln. Und so ging ich. Herz, puff, puff, puff. Und da stand er, und er war in sein kleiner Mann, stand in einer Gebetung oder Anbetungshaltung, und ich habe ihn angesprochen, so ein bisschen so mich vorgestellt, und ich habe einfach gesagt, würdest du mich segnen? Ja, gerne. Und er ist so groß, und ich habe meinen Arm um ihn, so wie ein, der war wie eine Kleine da, und dann hat er begonnen für mich zu beten, und ich habe ihn gedrückt so und gehalten, und der hat gebetet, und dann begann ich zu weinen. Oh, ich kann das jetzt nicht vormachen, aber habe ich begonnen zu weinen, und dann merkte er, irgendwas bricht, irgendwas löst sich in mir, hat seine Hand auf meine Brust gestellt. Und dann ging es wirklich los. Und dann, oh Gott, ich weiß nicht, was da los in diesem Mann ist, aber tue weiter und mach das fertig und segne ihn. Und er kommt aus Mannheim, und du wirst ihn in Mannheim gebrauchen. Und ich begann so in die Knie zu gehen. Oh Gott, und ich ging zum Boden, und ich habe seine Hand auf meinen Kopf gestellt. Oh Gott, segne ihn und gebrauche ihn und salbe ihn mit deinem Geist. Und ich weinte wie ein Kleinkind. Ich musste ihm nicht die Schuhe putzen, aber ich musste seine Nähe suchen und dieses Feuer, sozusagen, was zwischen uns war, keine Luft mehr geben. Auslöschen, weg. Lange Geschichte, kurz zusammengefasst. Er hat mir später angeboten, dass er mich mentort. So bewirkt Gott Mächtiges in unserem Leben, wenn wir bereit sind, in seiner Gegenwart Dinge zu merken. Ich soll das in Ordnung bringen. Ich habe eine Verletzung, sei es mit einer Person, die schon gestorben ist. Du kannst diese Person vergeben. Gott, ich vergebe diejenigen, der mich vor 2 Jahren, für 10 Jahren verletzt hat, missbraucht hat, Dummes mir gesagt hat, ich vergebe diese Person. Und Gott wird Mächtiges in deinem Leben tun. Und wir sind jetzt am Ende des Gottesdienstes hier. Wenn du die letzte Folie zeigen kannst, auch die nächsten, ja, alle. Ich habe hier vorne, was auf dieser Folie steht, habe ich auf diesem Zettel. Diese 5 Schritte, wie gesagt, vorletzte Woche waren wir in Stuttgart bei dieser Tagung mit Neil Anderson. Und da hat er diese Schritte aufgelistet in einer sehr guten Predigt. Schritte zur Freiheit der Vergebung. Werde ich nicht vorlesen, könnt ihr lesen. Aber wenn Gott dich angesprochen hat heute Morgen, du sagst, ich weiß, ich muss dieses oder jenes in Ordnung bringen mit Personen. Ich bin bereit, das in Ordnung zu bringen. Herr, ich sehe das als Sünde. Ich sehe das, diese Unversöhntheit. Ich sehe, dass meine Beziehung zu dir dabei gedämpft wird. Aber ich komme in deine Gegenwart. Hilf mir. Verflügel mich, dass ich in deiner Liebe zu dieser Person gehen kann. Oder dass ich einfach sagen kann, Herr, diese Person, die weiß nichts davon. Aber ich vergebe X oder Y Person. Und du wirst Mächtiges in deinem Leben erfahren. Wenn du bereit bist, heute Morgen zu sagen, ich werde es machen, mit Gottes Hilfe, ich werde es machen, ich werde diese Person vergeben. Kommt und holt dir einen Zettel. Und wenn du das heute Morgen nicht erledigen willst oder musst oder kannst, nimm den Zettel mit und sag, ich werde das diese Woche machen. Und als Zeichen vor uns, das heißt, wenn du einen Zettel nimmst, du sagst, ich werde das in Ordnung bringen. Wir werden nicht auf dich schauen und sagen, Ja, ich wusste, dass du Probleme hast. Ja, genau. Nein, wir werden sagen, oh Gott, ich bin auch so eine Person und danke für die Ehrlichkeit dieser Person und mach weiter. Nimm einen Zettel, vielleicht sind Hausgruppenleiter bereit, an den Seiten zu stehen. Und wenn du heute doch mit jemandem darüber beten wirst, kannst du machen. Die Kinder werden auch dabei sein, ich denke, wir machen das noch. Und es war gedacht, dass vielleicht ein paar Kinder auch zu den Hausgruppenleitern stehen können und dass die auch mitlernen zu beten, Leute zu segnen, wie das funktioniert. Und dann auf dieser Folie ist ein Hinweis auf ein Videoclip, eine Predigt von R.T. Kendall, Total Forgiveness. Das ist eine der besten Predigten über das Thema Vergebung, die ich jemals gehört habe. Und auf diesem Zettel ist auch die Website-Adresse von Freiheit in Christus von der Konferenz die Adresse, wo man diese Predigt bekommen kann. Der Herr ist gut. Er will, dass wir in seinem Reich leben, dass wir so mächtig und Autorität voll leben. Und da brauchen wir in Vergebung zu leben. Der Herr wird es machen. Er wird dich ermächtigen dazu. Der Herr sei mit uns.